Radio SRF.
Gewalt ist in Afghanistan nach wie vor Alltag und erst gestern erinnerte das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge UNHCR daran, dass es sich mit keiner Flüchtlingskrise länger beschäftigt als mit jener in Afghanistan. Seit 35 Jahren flüchten Menschen vor Kriegen aus dem Land. Bis zu 6 Millionen Afghanistan-Flüchtlinge lebten zeitweise im Exil, die meisten in Iran und Pakistan. In die Schweiz kommen zurzeit mehr Flüchtlinge aus Afghanistan als aus Syrien. Karin Wenger hat Afghanistan vor ein paar Monaten bereist und sie hat regelmäßig Kontakt zu Menschen dort, auch in der Stadt Kunduz. Karin Wenger ist nun Gast von Susan Brunner.
Das Tagesgespräch.
Karin Wenger, Sie kennen die Leute in Kunduz, Sie telefonieren mit denen, haben Kontakt gehabt über Skype. Was erzählen die über die letzten Tage dort?
Die erzählen von Horror, von fehlendem Wasser, fehlender Nahrung, von Gewalt, von Angst. Ich habe vor allem mit zwei Leuten immer wieder jetzt Kontakt gehabt, über Skype, zum Teil über Handyleitungen, der Amin und der Rahimullah. Der Amin ist ein ehemaliger Übersetzer von der amerikanischen Truppe und er hat einfach panische Angst gehabt, dass die Taliban herausfinden, dass er für die Amerikaner geschafft hat. Und das ist natürlich Todsünde in den Augen der Taliban, weil er einfach als Verräter giltet und dann umgebracht worden wäre. Der andere, der Rahimullah, das ist ein Geschäftsmann gewesen. Auch er hat für die NATO-Truppen gearbeitet, für die Deutschen, die ja in Kunduz stationiert gewesen sind. Auch er hat irrsinnige Angst gehabt. Er hat gesagt, er hätte vor allem Angst eben vor Luftangriff von den Amerikanern bei diesen Kämpfen jetzt. Und das ist ja dann genau auch eingetroffen.
Also man hat ja können lesen, dass offenbar Dokumente der Taliban nicht gefallen sind oder Personenregister, wer für wer geschafft hat, und man weiss nicht, wie viel. Karin Wenger, wissen Sie, wo die beiden jetzt sind?
Ich habe heute Morgen gerade noch mal mit beten. Ich habe es dann zum Teil nicht mehr verwischt und ja, bin dann nicht ganz sicher gewesen, was jetzt los ist. Aber eben, es hat keinen Strom gegeben, Kunduz. Sie haben zwar einen Generator gehabt, haben gesagt, sie dürfen zum Teil so ihre Telefon wieder laden. Ich habe es dann nicht mehr verwischt. Heute Morgen habe ich beide wieder verwischt. Und der Rahimullah ist jetzt mit seiner ganzen Familie in einer 4-stündigen Fahrt nach Hayraton. Das ist in der Nähe von Mazar-e-Sharif geflohen. Und dort ist er jetzt mit der ganzen Familie bei Bekannten untergebracht und hat gesagt, er wüsste nicht genau, wann er zurückkehren kann. Der Amin ist jetzt in Kabul. Der hat ein Taxi genommen, 10 Stunden lang ist von Kunduz nach Kabul gefahren. Und er hat gesagt, es sei eine absolut grauenhafte Fahrt gewesen, weil auf dem Weg, also zuerst mal schon in Kunduz, hat es überall Tote gehabt auf der Strasse. Und dann auf dem Weg nach Kabul hat es überall Strassensperren gehabt von den Taliban, weil immer wollte wissen, von wo er sei, was er mache. Und er hat dann einfach immer gesagt, er sei Student und er müsse ins Spital in Kabul.
Unglaublich, können wir uns gar nicht vorstellen, nur schon der Transport, jetzt einmal abgesehen davon, was in Kunduz jetzt passiert ist, auch die letzten Tage. Und trotzdem, wenn ich mir überlege, das ist eine Stadt von etwa 300'000 Leuten gewesen, einmal. Also eine Volkszählung kann man jetzt ja nicht gerade sagen, dass die gerade gestern war. Und etwa 500 Taliban-Kämpfer hat man da können lesen, erobert die Stadt. Ist das für Sie überhaupt vorstellbar?
Es ist vorstellbar. Es ist vorstellbar darum, weil, so wie ich das gehört habe und auch gelesen habe, die Soldaten halt einfach mehr oder weniger sehr schnell die Waffen gestreckt haben und abgehauen sind. Sie sind aus der Stadt geflohen, sie sind aufs Gebiet vom Flughafen geflohen, haben sich dann dort verschanzt und haben eben auf Nachschub und auf Hilfe gewartet. Das hat ja viel länger gedauert, als man eigentlich gedacht hat am Anfang, weil eben die Taliban weite Regionen um die Stadt auch besetzt haben und kontrolliert. Und dann die Soldaten, also die von anderen Gebieten gekommen sind, nicht durchgekommen sind. Dass die 500 Taliban oder wie viele es eben auch sind in Kunduz die Stadt können heben, das ist natürlich eine komplett andere Geschichte. Also jetzt laufen die Kämpfe immer noch, es wird immer noch gekämpft um die Stadt, aber eben es ist ja nicht so, dass sie jetzt die Stadt besetzen und dann werden verwalten. Also das ist wirklich eine andere Geschichte dann.
Und trotzdem, eben man hört da, die Armee oder die afghanische Armee, die Streitkräfte, das sind etwa 350'000 Mann, das ist ein riesen Heer und man fragt sich dann gleich, einfach die Waffenstrecke, haben Sie, Karin Wenger, mal mit einem Soldat geredet? Wie denn die Situation ist, was los ist?
Ich habe mit verschiedenen Soldaten geredet und ich habe auch in den letzten Jahren verschiedene Embeds gemacht. Also mit den NATO-Truppen bin ich auf Posten gewesen, in verschiedenen Gebieten in Afghanistan und dort sind natürlich immer dann auch die afghanischen Truppen dabei gewesen. Für viele von denen ist es einfach ein Brotjob. Also es gibt schlichtweg zu wenig Arbeit in Afghanistan, immer weniger Arbeit. Und die verdienen, also ein normaler Soldat verdient etwa $200 im Monat. Aber was man natürlich jetzt sieht, vor allem in dem Jahr, weil die meisten NATO-Soldaten sind im vergangenen Jahr aus Afghanistan abgezogen. Und was man jetzt sieht, sind halt einfach die grossen Schwächen, die exponiert werden von den afghanischen Truppen. Und das fängt an bei Organisation und das geht weiter über Korruption. Und das habe ich schon damals gesehen, als ich mit eben die Embeds gemacht habe mit den NATO-Truppen und mit den afghanischen Sicherheitskräften. Da hat es irgendwie ständig an Benzin gefehlt, weil einfach irgendjemand das Benzin klaut hat. Und was man auch jetzt immer wieder hört, ist eben, dass den Truppen zum Beispiel das Benzin ausgeht, wenn es Taliban bekämpfen. Andere Soldaten haben mir erzählt, dass sie einfach im Stich gelassen worden sind, weil Kommandanten dann sagen, ja, anstatt dass wir jetzt auch noch mehr Soldaten schicken, die dann eingekreist werden von Taliban, lassen wir die halt jetzt sterben und ziehen ab. Das grosse Problem ist natürlich jetzt, dass sie einfach keine Luftunterstützung mehr haben, und das haben sie vorne gehabt. Oder sie haben vorne können Luftunterstützung von der NATO anfordern. Und das ist jetzt schlichtweg nicht mehr der Fall.
Also das heisst, sie haben gar keine Flugwaffen?
Sie haben eine Flugwaffe, aber eine extrem schwache Flugwaffe.
Man kann sich also nicht darauf verlassen, dass, wenn man in einer Stadt wohnt oder in so einer Stadt, dass man jetzt einfach beschützt wird von der Armee. Schlimmer ist es ja jetzt auch noch gesehen, die Amerikaner haben eine Klinik, ein Spital bombardiert von den Ärzten ohne Grenzen, von den Médecins Sans Frontières. Und das Spital ist kaputt, ein Haufen Leute sind gestorben. Was bedeutet das für die Region?
Das ist absolut fatal für die Region. Also das Spital von MSF, das ist das letzte Spital gewesen im Nordosten von Afghanistan, wo eben gratis Operationen auch angeboten hat. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass viele Patienten nicht haben müssen amputiert werden. Wenn man jetzt daran denkt, dass die Kämpfe weitergehen, also die Regierung hat zwar jetzt mehrfach immer wieder gesagt, Kundus sei wieder unter ihrer Kontrolle, aber das ist schlichtweg nicht der Fall. Also wenn man denkt, die Kämpfe gehen weiter und es gibt schlichtweg keine Gesundheitsversorgung mehr oder keine Operationen, kein Spital mehr, dann ist das einfach verheerend. Was mir der Amin heute Morgen auch noch gesagt hat, wo natürlich ständig im Kontakt ist mit Kundus, ist, dass zum Beispiel die Soldaten jetzt von Haus zu Haus gehen und junge Männer, die noch zurückgeblieben sind, tyrannisieren, sagen, ihr arbeitet mit den Taliban zusammen, sie werden abgeschlagen. Und das führt natürlich, und das sieht man im ganzen Land, das führt natürlich auch dazu, dass die eigenen Sicherheitstruppen, und da gibt es auch Abstufungen in den verschiedenen, also zum Beispiel die lokale Polizei ist besonders verhasst wegen so Menschenrechtsverletzungen, also dass die eigenen Sicherheitstruppen einfach zum Teil überhaupt nicht geliebt sind in der Bevölkerung.
Es scheint, wie wenn er das geahnt hätte, dass er auf Kabul gegangen ist, dass man auch ihn würde suchen als junger Mann.
Das hat er absolut gesagt. Und das hat er, von dem hat er am meisten Angst gehabt. Ich habe einmal vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert und er hat gesagt, ich habe absolut panische Angst, dass eben das Taliban an die Tür klopft und werden sagen, okay, wir wollen jetzt schauen, wer da ist. Er hat gesagt, er würde sich dann irgendwo verkrüchen und einfach seine Eltern sagen, ihr müsst sagen, ich bin nicht um, ich bin weg.
Sie haben erzählt, Sie sind mit Soldaten unterwegs gewesen. Sie sind in dem Land umeinander gereist, erst vor einem paar Monaten. Und jetzt sind Sie in einer Stadt gewesen, die etwa 170 Kilometer weg ist von Kunduz. Also nicht wahnsinnig weit weg. Ist denn die Situation überhaupt in dieser Region so prekär?
Der Norden hat eigentlich immer als sehr sicher gehalten. Und das ist bislang so gewesen. Ich bin in Mazar-i-Sharif gewesen. Das ist 170 Kilometer von Kunduz entfernt. Das ist das Handelszentrum gewesen vom Land, natürlich auch vom Norden. Dort ist die Situation ein bisschen anders, weil dort ein extrem starker Gouverneur ist, der Atta Mohamed Nur. Der regiert seit 2004. Es ist ein Lehrer gsi früher, er ist ein relativ armer Mann gsi. Der ist dann aufgebaut worden, der ist unterstützt worden, auch von den internationalen Truppen. Dem sind Millionen in die eigenen Taschen geflossen. Das ist heute ein Multimillionär, aber der hat eine relativ harte Hand in dieser Region. Wo ich gsi bin im April in Mazar-i-Sharif, hat es aber gerade einen grossen Wandel gegeben. Dort haben Taliban-Kämpfer Büros vom Generalstaatsanwalt gestürmt. Es sind mehrere Leute umgebracht worden. Und das ist ein absoluter Schock gewesen für die Bevölkerung in Mazar-i-Sharif. Wie sie gesagt haben, eben, bislang haben wir gedacht, das sei ein relativ sicherer Ort. Und jetzt müssen auch wir uns fürchten, dass Taliban in die Stadt kommen und eben Angst und Schrecken verbreitet. In Mazar-i-Sharif gibt es auch immer eine NATO-Basis unter der Kontrolle oder unter der Führung von einem deutschen General. Und da, die haben natürlich immer ein bisschen Tendenz, die Situation schön zu reden.
Es klingt nur schon komisch für unsere Ohren, wenn wir hören, dass die Leute gedacht haben, es ist ein bisschen sicherer, weil alles, was wir von Afghanistan lesen, ist an sich Krieg und Gewalt. Also man denkt, Russen sind da, die Taliban kennen, die Amerikaner, NATO, ständig Krieg. Wie kann man überhaupt so leben?
Viele Leute leben nicht mehr, sie überleben. Und das sehen wir an den Flüchtlingen, die innerhalb des Landes unterwegs sind. Man redet von mehr oder weniger 1 Million Leuten, die innerhalb von Afghanistan vertrieben sind und auf der Flucht sind. Also das sind Leute, die zum Beispiel aus Helmand vertrieben worden sind. Das sind Leute, die x-fach ihr Wehrli gepackt haben und weitergezogen sind. In Kabul hat es diverse solche Flüchtlingslager. Ich bin immer wieder in denen gewesen. Das letzte Mal, als ich gewesen bin ich in einem gewesen und habe mit einer Familie geredet. Die sind seit 25 Jahren auf der Flucht. Die sind vor 25 Jahren vor dem Bürgerkrieg geflohen, sind nach Pakistan geflohen, wo Millionen hin sind, Afghanen. Also man muss auch daran denken. Die grösste afghanische Flüchtlingsbevölkerung heute, die lebt immer noch in Pakistan und im Iran. Der Mann mit seiner Familie ist dann im Lager gewesen in Pakistan. Über Jahre. 2001 sind NATO-Truppen einmarschiert in Afghanistan, die Taliban sind vertrieben worden und ganz viele von den Flüchtlingen sind zurück nach Afghanistan gegangen, weil sie eben gehofft haben, dass jetzt die Situation besser ist. Er ist zurückgekommen, er ist auf Kabul gekommen, lebt er jetzt in einem Lehmhütli mit ganz vielen anderen Leuten, die auch alle so Lehmhütli wohnen. Der Mann geht jeden Morgen mit so einem Holzkerrli in die Stadt und verkauft Gemüse, verdient ein paar Franken am Tag. Und er hat gesagt, früher hat der Karzai, der ehemalige Präsident, mit Karzai versprochen, dass sie Land überkommen. Das Versprechen sei nicht gehalten worden. Er hat jetzt gerade sein kleines Mädchen verkauft an einen älteren Mann für 1'000 Franken, weil eben, man muss ja irgendwie überleben.
Wenn man so Sachen hört, fragt man sich, hat denn überhaupt jemand den Mut, um irgendetwas aufzubauen?
Nach 2001 haben viele den Mut gehabt. Und ich habe verschiedene Fabriken besucht, wo eben Leute zurückgekommen sind, aus dem Iran, aus Pakistan, und gesagt haben, okay, wir bauen jetzt eine Tomatenpüree-Fabrik auf, oder wir machen eine Geflügelfarm, oder was auch immer. Und die haben noch eine riesige Enttäuschungen erlebt, und zwar nicht einfach, weil dann nach mehreren Jahren halt auch die Sicherheitslage wieder schlechter geworden sind, ist, sondern weil sie einfach gegen eine unglaubliche Korruption gekämpft haben, weil einfach nichts in dem Land geht, wenn man nicht die richtigen Leute besticht. Und viele von denen haben jetzt zusammengepackt und sind wieder gegangen.
Sie haben ja auch, also die Sicherheitslage haben Sie angesprochen gehabt, die ist schwierig. Es ist ja nicht nur die Taliban, es hat IS dort, sie sind in Jalalabad gewesen, offenbar auch IS-Präsenz dort. Sie haben aber auch mit einem ehemaligen Taliban geredet. Ich meine, sind sich da die Leute nicht auch bewusst, dass ohne irgendwelche Sicherheit gar nichts kann gehen? Also gerade jetzt zum Beispiel der Taliban, den Sie getroffen haben.
Der Taliban, den ich getroffen habe, das ist ein ganz typischer Fall. Und das ist ein junger Mann gewesen, hat will ein gutes Leben leben, hat will ein ehrliches Leben leben. Der hat einen Familienkonflikt gehabt. Es ist um ein Haus gegangen. Den Konflikt hat er wollen lösen im Gericht ganz normal. Also so, wie man es sollte lösen, in einem normalen Staat. Und dann hat es geheißen, ja, der mehr zahlt, also er oder der Onkel, mit dem Onkel ist der Familienstreik, ist der mehr zahlt, der kommt das Haus über. Und er hat kein Geld gehabt. Und dann hat er sich entschieden, okay, ich gehe, wenn ich auf legale Art und Weise nicht zu meinem Recht kommen, dann schliesse ich mich jetzt den Taliban an. Das ist die zweite Machtbasis nach der Regierung. Und die haben Macht, vielleicht komme ich auch so zu meinem Recht. Er hat mehrere Jahre mit den Taliban gekämpft, ist dann von der Regierung wieder abgeworben worden mit dem Versprechen, dass jetzt alles gut wäre, dass er das Haus überkomme. Das ist nicht passiert, über Monate lang. Und er, der Mann, das ist ein junger Mann gewesen, der hat ist in Panik gewesen, weil er jetzt gesagt hat, jetzt bin ich gejagt von den Taliban, weil ich dort wieder als Verräter gilt. Ich habe keine Chance in Afghanistan selber, also auf einen Job. Also der Mann ist komplett zwischen Stuhl und Bank gefallen. Und er hat mir dann eben gesagt, jetzt, was neue Macht, die kommt, das ist der IS, der Islamische Staat, wo eben vor allem im Nangarhar, also da in der Ostprovinz an der Grenze zu Pakistan präsent ist. Die suchen Leute wie mich, die können kämpfen und die Region kennen.
Aber es fällt eigentlich auch jetzt gerade bei dem seinem Fall, fällt das auch mit Selbstjustiz, weil man sich auf gar nichts verlassen kann.
Ja, absolut. Also es ist eine Korruption, ist ein Riesenproblem. Es sind die fehlenden Staatsstrukturen. Man kann sich auf nichts verlassen. Man muss am Ende muss man selber schauen, dass man zu seinem Recht kommt. Und da muss man sich auf eine oder andere Machtbasis verlassen. Und die einen wählen, wie jetzt der junge Mann, halt den Taliban.
Allein die USA haben etwa 700 Milliarden Dollar ausgegeben für ihren Afghanistan-Einsatz. Weitere Milliarden sind in das Land geflossen für den Aufbau, für Bildung. Jetzt, wenn ich das höre, frage ich mich, was ist damit passiert?
Viel von dem Geld ist in private Taschen verschwunden. Und das sagt der John Sopko, das ist der amerikanische Generalinspektor für den Wiederaufbau von Afghanistan, in einem Bericht, der im letzten Jahr publiziert worden ist. Er sagt, es sei nicht genau klar, wie viel verschwunden sei, aber es sei ganz klar, Korruption sei einfach zu lange nicht ernst genommen worden und die Kontrollmechanismen, die hätten nicht funktioniert. In dem Bericht gibt es auch ganz viele verschiedene Beispiele. Ein Beispiel ist, wenn es um Waffen geht, die Amerikaner haben seit 2004 Waffen im Wert von 600 Millionen Dollar an die afghanische Armee geschickt. Der John Sopko ist sich die Waffenlager anschauen und er hat gesagt, ganz viele von diesen Waffen sind schlichtweg nicht auffindbar gewesen, weil sie einfach gar nie registriert worden sind. Und das zeigt natürlich, dass auch eben die ganzen Kontrollmechanismen haben einfach versagt, dass man hat so viel Geld investiert, aber man hat einfach nicht kontrolliert, auch wo das hingeht. In Afghanistan selber habe ich mehrfach mit sogenannte Contractors geredet, das sind Auftragsnehmer, weil all die Projekte, die ja in Afghanistan realisiert worden sind, die Projekte sind realisiert worden mit der Hilfe von sogenannten Auftragsnehmer. Der Mann, den ich getroffen habe, das war ein Amerikaner, der in Amerika den Job verloren hat und dachte, okay, dann gehe ich halt auf Afghanistan. Er hat über ein Skype-Interview hat er den Job bekommen, hat eigentlich nicht einmal gewusst, wer sein Chef ist. Das ist alles immer nur über Skype gelaufen und er hat dann ein Projekt von 32 Millionen Dollar, ein Bauprojekt, das ist um eine Camper-Erweiterung gegangen für die afghanische Armee in Herat, hat das leiten. Er hat gesagt, das Geld sei nie richtig, nie vollständig angekommen, sodass er nie die Löhne richtig zahlen konnte, dass er billiges Baumaterial nehmen musste, das natürlich zu schlechter Qualität geführt hat. Er ist dann abgesprungen. Aber er hat dann gesagt, sein Nachfolger sei in riesige Schwierigkeiten gekommen, weil dann sein Chef, wo er die letzte Geldtranche bekommen hat von der amerikanischen, vom amerikanischen Verteidigungsministerium, sei er einfach offline gegangen und sei nie mehr wieder gesehen worden. Und solche Fälle hat es x-fach gegeben. Und das zeigt einfach eben, es hat gefehlt an Kontrollmechanismen und einfach ganz viel von dem Geld ist schlichtweg nie angekommen, wo es eigentlich jetzt ankommen soll. Und das führt natürlich wiederum zu einer wahnsinnigen Wut in der Bevölkerung, die sagt, okay, wo ist das Geld, wo ist die Hilfe, die ihr uns versprochen habt?
Und eben alle haben ja gesagt, also Bildung ganz, ganz wichtig, weil etwa die Hälfte der Männer in Afghanistan kann nicht lesen und schreiben, etwa 80% der Frauen. Merkt man da dort irgendeinen Unterschied? Ist dort etwas gegangen? Also haben mehr Leute die schon bessere Ausbildung bekommen?
Bildung, ich würde sagen, das ist der grosse Leuchtturm, wo man davon reden kann in Afghanistan. Auch natürlich wieder mit gewissen Einschränkungen. Aber Bildung, da ist wirklich etwas gelaufen. Also wenn man denkt, in der Zeit der Taliban von 1996 bis 2001, da haben die Mädchen nicht dürfen in die Schule. Schlichtweg verboten gewesen. Auch ganz viele Schulen sind niedergebrannt worden, schon vor der Taliban von der Mujahedin. Heute gehen 40% von allen Mädchen in die Schule. Das ist eine wahnsinnige Nummer, eine wahnsinnige Zahl für Afghanistan. Und das ist ein wahnsinniger Unterschied. Und was man jetzt auch sieht, ist auch ein riesiger Lernhunger in diesem Land. Also ich bin im April auch ein Projekt anschauen von der Schweizer Organisation Helvetas. Wir sind nach Samangan in Bergen gereist, weit, weit weg. Also es waren etwa eineinhalb Tagesreisen von Mazar-i-Sharif. Und dort sind wir empfangen worden in diesen Schulen von grossen Empfangskomitees von Schülern, die gesagt haben, die dann auch Ansprachen gehalten haben, stolze Mädchen, die an diesen Rednerpult gestanden sind und gesagt haben, ihr ermöglicht uns jetzt eine Zukunft. Wir wollen lesen, wir wollen rechnen lernen, wir wollen Computer lernen. Und sie haben auch Computerklassen gehabt, haben aber zum Beispiel vom Internet haben sie gehört, haben gesagt, ja, Internet, das ist, glaube ich, so etwas, wo wir Briefe schnell verschicken können. Aber sie haben gehört von einem Mädchen, die jetzt studiere, das sei wahnsinnig hilfreich. Also das ist ein unglaublicher Lernhunger, den man jetzt sieht in diesem Land. Und das schlägt sich auch wieder zum Beispiel in private Bildungsinstitutionen. Und das ist einer der wenigen Wirtschaftszweige im Land, wo wirklich boomt. Also seit 2006 zum Beispiel sind mehr als 80 private Universitäten in dem Land, also in Afghanistan, gegründet worden. Und da sieht man, also ich bin auch solche Universitäten besuchen in Mazar-i-Sharif, und da gibt es Tausende von Studenten, die von überall herkommen und sagen, wir wollen lernen und nur durch die Bildung werden wir selber das Land wieder irgendwie aufbauen können.
Und es ist ja noch verrückt, weil etwa 2/3 von der Bevölkerung in Afghanistan, also laut der Heinrich-Böll-Stiftung, sind unter 25. Diskutieren die Jungen dann auch untereinander über, wohin das Land geht oder so? Also haben sie irgendein Forum, wo sie das machen können?
Es wird sehr viel diskutiert, und was eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt in Afghanistan, das sind die sozialen Medien. Also es läuft alles über Twitter, alles über Facebook. Und dann auch Radiostationen. Es gibt x verschiedene private Radiostationen. Es gibt verschiedene private Fernsehsender. Es gibt Talkshows. Also das ist eine ganz lebendige Szene dort auch, wo diskutiert wird. Auch relative freie Szene. Und auch eine Szene, wo ein gewisser, ich würde jetzt mal sagen, Spassraum überhaupt noch existiert. Also zum Beispiel Tolo TV, das ist ein von diesen privaten Fernsehsender, die haben eine Serie, wo einfach Tausende von Afghanen an den Bildschirm kleben und jeden Tag wollen die Serie schauen. Und dann gibt es zum Beispiel die Show Afghan Superstar, so, wie sagt man auf Schweizerdeutsch?
Afghanistan sucht den Superstar, so würde man, glaube ich, sagen.
Genau,
da,
oder? Genau. Dann gibt es die Sendung «Afghanistan sucht den Superstar», und das ist ein riesen Hit in Afghanistan.
Also dort hören wir jetzt, glaube ich, gerade einmal rein, das ist das, was man nicht Alltag gehört aus Afghanistan. Das ist also von der letzten Staffel, spielen wir jetzt gerade ein.
تو رفتی به تو دلتنگم تو رفتی از تو دلگیرم ندانستی نفهمیدی نباشی به تو میمیرم نباشی به تو میمیرم اگر با من نمیسازی بیا با من نکو بازی در این بازی بیمه
افغانستان سوخت در سوپرستار دست تونت سو کارین ونگر دی لیت و دیت اوفترتت مدراتیو و دیت اوفترت سند از انتگراتیوز فیگورن این دم لاند.
Absolut. Also das sind eben «Afghanistan sucht den Superstar». Das ist eine Sendung, die geschaut wird. Das ist eine Sendung, wo einfach ein gewisser Lichtblick auch in dem Alltag ist. Man muss sich ja immer wieder Inseln schaffen, um überhaupt zu überleben. Und so eine Sendung wie das ist so ein Lichtblick. Ich habe vor, und da kommen wir leider schon wieder zu der dunklen Seite, ich habe vor 4 Jahren eine Moderatorin getroffen, die diese Sendung moderiert hat. Sie war selber auch noch Sängerin, Tamina. Und sie war aus Herat und hat dann aber gesagt, an dem Tag, wo ich sie interviewt habe, sie werde jetzt am nächsten Tag werde sie fliehen. Weil in der Moschee hat Mullahs gesagt, eine Frau wie sie, die singe und dann noch moderiere im Fernsehen, so eine Frau werde ich nicht duldet in der Gesellschaft. Und sie ist dann geflohen mit ihrem Mann. Ihr Mann ist inzwischen umgekommen bei einem Autounfall. Sie war im Gefängnis und jetzt lebt sie aber in Istanbul.
Eben, das ist ja das, was wir am Anfang geredet haben, von wie viele Leute aus Afghanistan geflüchtet sind in den letzten Jahren, in den letzten 35 Jahren. Sie haben ein Beispiel gebracht von jemandem, der seit 25 Jahren auf der Flucht ist. Jetzt, der Angriff auf Kunduz hat jetzt auch gezeigt, die Sicherheitslage, die ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Man hat mal gesagt, kann man die Truppen abziehen aus Kunduz. Jetzt scheint ja, man diskutiert jetzt wenigstens, ob das sinnvoll ist Ende nächstes Jahr. Aber die Realität, könnte man vielleicht sagen, Karin Wenger, eigentlich weiss niemand, wie man aus Afghanistan einen funktionierenden Staat macht.
Ja, das kann man so sagen, aber ich glaube, man kann auch sagen, man ist in das Land einmarschiert mit der Illusion, dass man mit Soldaten, mit Militärgewalt und mit Milliarden von Dollar, die ungerecht verteilt worden sind in vielen Fällen, über wenige Jahre eben kann eine blühende Wirtschaftsmacht oder mindestens eine Demokratie machen. Und das ist schlichtweg eine Illusion gewesen. Und was man heute sieht, sind viele Afghanen, die extrem enttäuscht sind von ihrer eigenen Regierung, die seit Monaten in Machtkämpfen verstrickt ist, enttäuscht sind auch von den Amerikanern, die gekommen sind und jetzt schnell wieder gehen und das Land jetzt im Stich lassen. Das ist einmal ihr Gefühl. Und sie, die da bleiben und keine Arbeit hat, also das treibt die Leute von der Regierung weg, von den Truppen weg, in die Arme der Taliban oder eben auch ins Ausland. Und ich denke, was man jetzt schon sieht ist und was Kunduz eben wirklich eingeleitet hat, ist, dass es verheerend wäre, wenn wir jetzt einfach Afghanistan wieder den Rücken zudrehen. Und ich glaube, das wird jetzt, das ist eingesehen worden und das wird jetzt diskutiert, auch in Washington.
Karin Wenger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.